Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Der letzte Donnerstag im Monat soll Sie wieder neugierig machen auf neue Sachbücher. Und zwar auf die, die es auf die November-Sachbuch-Bestenliste von Zeit und Deutschlandfunk Kultur geschafft haben. René Agiger ist jetzt im Studio aus unserer Literaturredaktion. Er ist Jurymitglied. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Nach der Buchmesse könnte man meinen, haben alle Rezensenten wieder mehr Zeit zum Lesen. Ist das vielleicht der Grund dafür, dass es so monumentale Wälzer gibt in dieser Ausgabe der Sachbuchbestenliste? Also Platz 1, 2 und 8 habe ich gezählt. Alles dicke Dinger.
Ja, also zumindest ist da ein Körnchen Wahrheit dran, wenn man die Saison und die Konjunkturen und die Arbeitsrhythmen von Buchkritikerinnen und Kritikern sich so anguckt. Für den Oktober muss man relativ schnell erkennen, was sind jetzt die 2, 3 oder 10, 12 wichtigsten Bücher. Im Dezember, da gibt es nochmal so eine Art von Torschlusspanik. Was kann man zum Jahresende und fürs Weihnachtsgeschäft empfehlen? Und im November, da sieht man so ein ganz bisschen klarer, was der Herbst für herausragende Sachen gebracht hat. Und ganz überhaupt ist es so, dass die Verlage im Herbst und auch die Sachbuchverlage so ihre 5-Sterne-Ware eigentlich anbieten. Und da gibt es jetzt tatsächlich auf dieser Liste, die im November von uns veröffentlicht wird, so 2, 3, 4 Bücher, von denen total klar ist, dass es das Gegenteil ist von Eintagsfliegen, dass es bleibende Qualitätsbücher sind.
Aber lassen sich diese alles umfassend Wälzer eigentlich knapp charakterisieren, selbst wenn die mehrere hundert Seiten haben?
Ja, ich versuche das mal. Also diese alles umfassend Wälzer, wie Sie so schön sagen, also 2 sind auf den ersten beiden Plätzen, die kann man ganz witzigerweise ganz schnell zusammenfassen, weil die auf eine Weise auch ein Genre bedienen. Platz 1 ist eine Geschichte Amerikas, Platz 2 ist eine Geschichte Berlins. Damit hat man sie schon mal kurz benannt.
Gut, was dann
das
können
ist.
Wir aufhören
ja,
zu reden.
Genau. Das Interessante ist aber, dass diese Geschichte Amerikas von einer Historikerin aus Amerika, Jill Lepore heißt die, lehrt in Harvard, dass es rasant interessant ist, wie die das macht. Das sind knapp 1000 Seiten. Das heißt auf Amerikanisch These Truths, aus Deutsch diese Wahrheiten. Und das ist der Beginn der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Und ganz bisschen steckt da jetzt schon drin, wie sie diese Geschichte anlegt. Die Grundidee ist, dass diese Unabhängigkeitserklärung, diese Wahrheiten halten wir für selbstevident, dass alle Menschen gleich gemacht wurden und so weiter. Also die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von Thomas Jefferson ist voller, sagen wir mal, naturrechtlicher Selbstverständlichkeiten und Dinge, von denen wir glauben, dass sie universal gelten. Und die kontrastiert sie auf ungezählte Weise mit Realitäten der amerikanischen Geschichte seit dem 15. Jahrhundert. Das ist nicht einfach nur ein Oben gegen Unten, was sie da erzählt, sondern eine Vielfalt von Kampflinien. Seit der Besiedlung des Kontinents über die Jahrhunderte hindurch bis heute. Und die letzten Kapitel heißen dann beispielsweise Amerika aus den Fugen. Und wenn man all diese Kämpfe zwischen weißen Einwanderern, zwischen schwarzen Sklaven, zwischen Native Americans, die man früher Indianer genannt hat, und so weiter, zwischen Frauen, Schwulen und so weiter, diese unterschiedlichen Kampflinien, wenn man die immer wieder neu vorgeführt bekommt über diese lange Buchstrecke hinweg, sehr elegant erzählt und sehr präzise erzählt, dann versteht man tatsächlich besser, in welchem Ausmaß Amerika heute gespalten ist und eben nicht nur über eine Linie gespalten. Das andere Buch da auf Platz 2, Jens Bisky, das hat Jens Bisky ist Journalist und der beherrscht einfach die Kunst, wie man so sagt, mit breitem Pinsel zu erzählen. Ebenfalls eine Geschichte eben der Stadt Berlins, die alles andere ist als eine Lokalgeschichte. Sondern wo, naja, ich greife einfach mal 2 Gedanken raus aus dem ebenfalls riesigen, umfassenden Buch, wo deutlich wird, inwiefern das Besondere an Berlin sein mag, so eine unprätentiöse Weise, sich nicht beeindrucken zu lassen. Eine Geschichte, die erzählt ist, die von Bolle reiste Eis zu Pfingsten, dieses Lied, das so sehr viel vom Scheitern handelt und das aber immer wieder endet mit dem Vers, aber dennoch hat sich Bolle ganz kräftig amüsiert. Und 2. Gedanke ist so eine Überforderung, die sich schon in dem alten Berlin, der Residenzstadt der Hohenzollern, herausgebildet hat und von der im 20. Jahrhundert, Zweiter Weltkrieg, Teilung der Stadt ja total klar ist, inwiefern sie besteht. Und das erzählt Jens Bisky ganz, ganz großartig auch.
Also zwei ganz dicke Bücher haben wir jetzt gesprochen und dann gibt es ein Buch, das heißt Philosophie der Liebe. Ich habe im Vorgespräch gesagt, für die Intellektuellen steht das Wort Philosophie drauf, für den Rest das Wort Liebe. Klingt nach einem leichten Werk.
Also ja, man kann das unbedingt leicht lesen. Es sind so ganz viele kleine Stücke in dem Buch. Und was ich daran persönlich so faszinierend finde, ist, dass die nicht gut zusammenzufassen sind. Also man kann schwer darüber reden. Das sind so kleine Stücke über alle möglichen Phänomene der Liebe, die schwer festzulegen sind und die verschiedenste Liebesphänomene so ins Schillern bringen eigentlich und die man mehrfach lesen kann und über die man nachdenken kann, die Gefühle in Wallung bringen. Und genau deswegen ist das wahrscheinlich mein Lieblingsbuch auf dieser Liste.
René Agiger war das aus unserer Literaturredaktion, zudem Jurymitglied über die Sachbuchbestenliste für den Monat November. Und die Liste ist ein Gemeinschaftswerk von Zeit und Deutschlandfunk Kultur, zu finden bei uns deutschlandfunkkultur.de.